Gerne möchte ich euch ganz herzlich zur 20. Jumiko begrüßen. Und ich finde es einfach klasse, spitze, dass ihr da seid. Ihr könnt vielleicht noch die Leute an den äußeren Plätzen noch ein bisschen mehr Richtung Mitte. Es kommen vielleicht noch ein paar, die leider in die unteren Räume nicht mehr reinkommen. Also helft uns ein bisschen, aber es hat, denke ich, noch ausreichend Platz. Ich freue mich, dass wirklich so viele zur ersten Einheit schon da sind, dass ihr gut angekommen seid. Ich hoffe, ihr habt euer Programm gut durchgelesen. Da gibt es nämlich sehr viele Infos drin. So ein paar Sachen werde ich wiederholen, nicht alles. Also das Erste, das kennt ihr. Wer weiß, was das hier ist? Genau, ein uraltes Handy. Ihr habt die moderneren Versionen. Nichtsdestotrotz dürft ihr sie ausschalten oder auf leise stellen, damit es keine Störungen gibt. Es steht auch im Programm drin. Und ich möchte euch einfach gleich am Anfang darauf hinweisen, vielleicht habt ihr euch im Vorfeld Einheiten ausgewählt und es passiert, dass ihr vielleicht nicht rein könnt, dass der Saal schon überbelegt ist. Dann seid nicht allzu traurig, ihr könnt nach der Jumiko, also in den nächsten Tagen auf Sermon Online, die ganzen Vorträge runterladen, anhören und ihr verpasst also nichts. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, auf ein Buch, das wurde letztes Jahr schon verteilt, Explorer. Da geht es um Gebet, einfach für jeden Tag einen Gedankenanstoß und ein Gebetsanliegen. Wer es noch nicht hat, geht einfach zu diesen Gebetstipis im großen Raum, in der großen Missionsausstellung. Da dürft ihr euch so ein Buch abholen, auch um anderen Leuten zu verschenken. Also macht reichlich Gebrauch davon. Ich denke, einige von uns haben schon Erfahrungen gesammelt und ja, bestimmt ganz neue Länder und Volksgruppen kennengelernt. Kurz zu mir, dass Sie wissen, wer da vorne steht und immer mal wieder so dazwischen, zwischen den Missionaren hier redet. Mein Name ist Bernd Lutz, ich war mit meiner Frau Anni und unseren drei Kindern mit CFI, mit Christliche Fachkräfte International, mehrere Jahre im Kongo und in Uganda. Und seit 2010 darf ich in der Zentrale als Projektmanager mitarbeiten, hier in Stuttgart bei Christliche Fachkräfte. Und ja, einfach mithelfen, dass engagierte Christen weltweit zu kirchlichen Partnern gehen und sich dort einbringen können. Mein Team heute ist ja relativ groß. Es gibt die Ordner, es gibt die beiden Musiker und es gibt 5 Missionare, die einen Kurzbericht geben werden. Und da werde ich nachher einfach noch mehr dazu sagen. Ihr werdet die 5 im Detail noch kennenlernen und ich möchte euch jetzt einfach gleich darauf aufmerksam machen, wenn es nachher noch Fragen gibt, geht auf diese Leute zu, fragt sie, quetscht sie aus, geht nachher an die Stände von den einzelnen Missionswerken, Bibelschulen, informiert euch, ja, nutzt diesen Tag wirklich reichlich. Ganz am Anfang möchte ich einfach mit uns beten, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass wir mit dem reden, der uns diesen Tag ermöglicht, der es uns ermöglicht, dass wir überhaupt hier sein können und ohne den dieser Tag einfach gar keinen Sinn machen würde. Ich bete noch. Lieber Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass deine Treue und Güte jeden Morgen neu ist. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns hierher zu Jumiko gebracht hast, dass du uns die nötige Gesundheit, die Kraft und den Willen dazu gegeben hast. Danke, dass du uns so unendlich lieb hast. Danke, dass wir uns hier im Frieden und in Freiheit versammeln können. Wir bitten dich, segne jene, die gerne hier wären und nicht kommen konnten. Stärke und begegne denen, die in diesem Moment an dir und an deiner Macht zweifeln. Begegne denen, die dich suchen und nach deinem Willen fragen. Wir bitten dich für jede einzelne Einheit heute bei der Jumiko. Halte du fern, was stören und ablenken möchte, und rede du zu jedem von uns. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist und dass du durch ihn reden möchtest. Amen. Wir möchten unser erstes gemeinsames Lied singen, Was für ein Mensch. Einfach um uns nochmal klar und deutlich zu machen, warum sind wir hier, was ist die Grundlage, worauf soll unser Blick gerichtet werden. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Ja, Jesus, er ist das Zentrum dieses Tages, der Mittelpunkt. Ohne ihn, den auferstandenen, lebendigen Herrn, würde diese Veranstaltung keinen Sinn machen. Und ja, ich bin einfach froh, dass viele von euch diesem Jesus nachfolgen mit ihm eine herzliche Beziehung haben. Das Thema der Jumiko heißt, denn dazu bist du berufen, Ausrufezeichen. Und ich habe mich gefragt, wie geht es wohl jedem Einzelnen von euch? Habt ihr schon ein Ausrufezeichen dahinter gemacht? Dazu bin ich berufen, Ausrufezeichen. Oder seid ihr eher noch in der Fragezeichenposition und sagt, ja, für was bin ich denn berufen? Was ist meine Berufung? Welche Ausbildung, welches Studium soll ich machen? Welchen Partner soll ich heiraten oder soll ich ledig bleiben? Welche Arbeitsstelle soll ich annehmen? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Und vieles mehr. Ich weiß wirklich nicht, wo ihr, jeder Einzelne, steht. Und ja, ob gedanklich für euch ein Ausrufezeichen hinter der Berufung steht oder ein großes Fragezeichen. Ich möchte uns aber einfach auch nochmal einen Gedanken bringen aus 1. Korinther 1, Vers 9, wo die Bibel wirklich eine glasklare Berufung auch an uns ausspricht. Dort steht: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich denke, da gibt es nichts zu rütteln dran. Diese Berufung gilt für uns alle. Und die Frage ist, wie leben wir diese Gemeinschaft? Ist es wirklich eine innige, tägliche Gemeinschaft mit Jesus, diese Beziehung, oder ist sie eher abgekühlt? Und ich denke, bevor wir nach großen Berufungen suchen, wo es nicht so eindeutig in der Bibel steht, wo eben nicht steht, studiere Grafikdesign oder heirate Annie oder geh in den Kongo. Vor allen diesen Fragen gilt diese Berufung, berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Und ich denke, das ist was Großes. Und dann kann er reden. Jesus kann zu uns sprechen durch seinen Heiligen Geist. Und ich möchte euch einfach alle fragen, wie steht es um eure Beziehung mit Jesus? Hat er wirklich die Möglichkeit, zu euch zu reden? Oder habt ihr gar nicht diese stillen Momente, wo er wirklich reden kann, wo ihr ihn hört? Aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Beziehung mit Jesus kommen weitere Platzanweisungen und weitere Berufungen für uns. Und Jesus platziert seine Leute hier in Deutschland, aber auch weltweit. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu gibt er Aufgaben, Platzanweisungen, Berufungen. Und stellvertretend für viele, die jetzt hier vorne reden könnten, haben wir 5 Leute eingeladen, die einfach davon berichten möchten, wie sie das erfahren haben, wo Gott sie hingestellt hat, wo sie diese Gemeinschaft mit Jesus, aber auch mit ihren Geschwistern, mit der Familie Gottes weltweit erleben. Conny Flores arbeitet mit christlichen Fachkräften international in einer Kindertagesstätte in Honduras. Von Honduras wissen die wenigsten von uns sehr viel Aktuelles. Conny, du lebst und arbeitest in Siguatepeque und du bist dort in der Arbeit auch hauptsächlich mit Schulkindern und zum Teil ihren Eltern. In deiner Umgebung gibt es sehr viel Armut, Elend und Gewalt. Kannst du uns einfach berichten, wie du die Gemeinschaft Jesu und die Gemeinschaft mit der Familie Gottes erlebst?
Schönen guten Morgen erstmal. Schön, so viele Gesichter zu sehen. Mal gucken, ich bin ein bisschen nervös, aber auf einen Zettel werde ich wahrscheinlich nicht drauf gucken. Also ich bin Conny Flores, ich bin schon in vielen Ländern gewesen, aber dieses Mal seit Februar erst mit christlichen Fachkräften international in Honduras, ist in Zentralamerika, wer das nicht weiß. Und zwar in Siguatepeque, das ist eine kleine Provinzstadt im Hochland. Ich bin eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester, bin jetzt da offiziell als Beraterin im Bereich Ernährung und Hygiene. Mein Tagesablauf ist größtenteils aber, weil ich mit der ansässigen Gemeinde zusammenarbeite, in einer Kindertagesstätte. Da sind sowohl Schulkinder, aber auch ein Kindergarten, eine Vorschule. Und dazu muss ich gleich sagen, Bernd hat erwähnt, mit Gottes Plan, Gottes Berufung, wie schön sich das immer anhört. Aber ich denke mal, Gott hat immer einen Plan mit jedem von uns. Und oft fragt man und keiner weiß, was der Plan ist vielleicht. Aber mein Plan, das hat sich rauskristallisiert seit einigen Jahren. Ich weiß ganz genau, dass Gott mich zu anderen Menschen, überhaupt zu Menschen in Beziehungen hin beruft, aber auch ganz besonders zu anderen Nationen. Ein großes Herz habe ich ganz besonders für Kinder, für kleine Kinder, aber auch für große und für Menschen in sozialen Nöten. Und das ist das, was ich da auch vorfinde in Honduras. Viel Armut. Ja, es heißt aktuell, dass Honduras wohl die höchste Mordrate pro Kopf hat. Viel Kriminalität, Drogen, Korruption, Chancengleichheit. Viele kennen, wenn sie ein bisschen von Mission wissen, in vielen dieser Länder gibt es nicht echte Chancengleichheit. Und ist das, was ich vorfinde. Also auch die Kinder und Jugendlichen, die ich dort habe in der Kindertagesstätte, kommen aus sozial schwierigen Verhältnissen, in der Regel keine intakten Familien. Das heißt, alleinerziehende Mütter oder oft noch nicht mal das, viele, die ihr Land verlassen, ihre Kinder dalassen, teilweise werden Kinder verschenkt, verkauft. Und Kinder, die eigentlich sonst sich selbst überlassen sind. Also aus diesem Umfeld Kinder, die keine Chancen sehen, nicht nur Kinder, auch die Erwachsenen, viele, die keine Träume haben, keine Visionen. Und leider, wie ich das erstmal jetzt in diesem Land erfahre, oft auch keine Hoffnung mehr. Und das ist das Traurigste. Die sehr passiv ist, das sagt man den Honduranern oft nach, dass sie sehr passiv sind, sich so anpassen, einfach nur den Tag leben. Und in dem reinzukommen, dieses Jahr war für mich in vielerlei Hinsicht auch nicht leicht. Viele Herausforderungen und sicherlich auch Frustration. Aber in dem Ganzen kann ich auch sagen, es war nicht, man aufzupassen, dass man da nicht mitgezogen wird. Also dass man trotzdem dieser schwierigen Situation, dieser Anspannung, auch der erschwerten Sicherheitslage, wenn die Dunkelheit einbricht, sollte man nicht mehr draußen sein. Ich bin jemand raus, unter die Leute. Sehr schwierig. Also es sind Einschränkungen. Aber in dem allen durfte ich auch erfahren, dass es, oder wieder neu erkennen und erfahren, es kommt nicht auf die großen Dinge an. Also ich weiß, wie ich das früher gesehen habe, wenn ich einer wie ihr wart, so hier sitzen und Mission und ist ja so exotisch vielleicht oder so, aber man erwartet manchmal die ganz großen Dinge, die großen Aufgaben. Und klar, ich habe einen Auftrag da auch jetzt in diesem Gesundheitsbereich, aber was ich erfahren habe, es kommt eigentlich auf die kleinen Dinge an, auf die persönlichen Begegnungen, auf das Miteinander und das kann ich ganz konkret erleben, dass ich in den, ich besuche Familien auch. Und ich denke, da fängt es an. Ich kann viel erzählen und fachlich viel erzählen, aber das bringt keine Veränderung. Ich denke, alles fängt mit Vertrauen an, mit einer Beziehung. Und das nimmt Zeit. Das sind nicht die großen Zahlen, die man sieht. Aber das ist, was dauerhaft Veränderung bringt. Also zu den Menschen hin durfte ich erleben, einfach sie wertschätzen, Wertschätzung, die sie oft nicht empfangen, Zeit nehmen, was hier in Deutschland ja teilweise auch schon nicht mehr ist. Also Zeit nehmen für die Menschen, zuhören, ermutigen. Und ich darf dankbar sein für die Zeit, die Monate jetzt zunehmend, dass ich auch erleben darf, dass die Menschen dann auf mich zukommen und dann mit ihrem Vertrauen Fragen, Nöte mitteilen und mit Fragen kommen. Und dann kann ich das, was mein Auftrag ist, mit reinbringen. Also es fängt eigentlich erst mit dem Annehmen, mit dem auf den Menschen, den sehen, Interesse haben. Damit fängt es eigentlich erst an. Und auch in der Kindertagesstätte, ich war zum Beispiel einen Tag mal raus, hatte ich die Möglichkeit mit dem anderen Werk in die Berge, kam zurück und dann die kleinen Kinder suchten mich. Ja, Conny, endlich bist du da, ich habe dich vermisst, umarm. Oder die kommen, ich bin als Kindergangsschwester für die Medikamente zuständig. Dann sind so ein paar, die kommen jeden Tag, hätten Kopfschmerzen, haben sie Bauchschmerzen, die haben es nicht. Ist eigentlich nur, dass sie kommen, um mich zu sehen, umarmt zu werden, umarmt. Und ich denke, das hört sich die kleinen Dinge, aber das ist das, was am meisten vermisst wird und wo dann später anderes auch auswächst, Offenheit, dass sich andere Veränderungen ergeben. Also, dass man nicht nur kommt, ich habe was zu bringen, ist so, aber ich denke, das Zwischenmenschliche ist das Allerwichtigste. Dazu kommt, ich hatte eine schwierige Zeit auch gesundheitlich im Hochland, also meine Gesundheit ist ein bisschen angegriffen von dem Klima da, auch eine Zeit lang, ich sehe es auch geistlich, ich glaube, das ist oft so, wenn Gott sich irgendwo in ganz besondere Weise hinstellt, angegriffen von vielen belastenden Nachrichten aus Deutschland, von meiner Familie. So ging es Schlag auf Schlag, aber in all dem durfte auch wieder erkennen, dass Gott dabei ist. Mal, wie Bernd erwähnte, mit dem Glauben, meine persönliche Beziehung, dass ich daraus immer Gott mir immer wieder Kraft neu gibt und auch, dass er mir immer wieder neu Liebe schenkt, auch für die Kinder, die nicht leicht sind, die viele hyperaktiv, aggressiv, aber diese Liebe immer wieder neu den Tank füllt und wieder neu auffüllt. Und sicherlich erstmal diese persönlichen Beziehungen zu dem, aber weil wir dieses Thema heute auch haben, was Gemeinschaft angeht. Ich bin überzeugt, dass Mission nicht nur für wenige ist. Mission ist eigentlich der Grundauftrag jedes Christen. Und zwar hat jeder, ist ein gemeinschaftlicher Auftrag. Es geht nicht um mich, die ich, gut, oder diejenigen, die jetzt reden werden oder die mal rausgehen werden. Wir sind dahingestellt, unsere Hände, unser Mund, unser Wirken und unsere Schwachheit sind wir dazu gebrauchen. Aber es geht nicht ohne diejenigen wie euch zum Beispiel, die dabei sind, der es im Gebet tragen. Ich habe sehr wohl gemerkt, wenn Leute für mich gebetet haben oder weniger gebetet haben. Und Gebet bewirkt wirklich was. Oder auch ermutigende Worte, das können kleine Dinge sein. Ich habe viele Kontakte über die ganze Welt und dann einfach mal ein E-Mail, irgendwas Ermutigendes. Manchmal noch nicht mal wissen, in was ich stehe gerade, aber E-Mails, Briefe, manchmal sogar auch ein Anruf, auch für die Stimme, einfach nicht vergessen zu sein. Weil man da sowieso in einer anderen Kultur, in anderen Sachen sind, zu wissen, da stehen Leute hinter dir, die sind in Gedanken dabei, die tragen an dem ganzen Auftrag, sind die ein Teil von dem Ganzen. Und ich weiß nicht, wer jetzt da mit dem Gedanken spielt, vielleicht mal Mission. Mission, vielleicht kann es sein, dass ihr mal rausgeht in ein Land, kann auch sein, nicht, dass ihr ein Fürbitter seid. Ich habe zum Beispiel eine Schwester, die hat das aufgenommen, sie wollte immer ins Ausland, jetzt bin ich da, aber sie hat jetzt den Auftrag, den Plan erkannt, dass sie Fürbitterin ist und das ist eine große und wichtige Aufgabe und nicht unterschätzen. Kann auch Spenden sein, das ist ein anderer Teil, aber ich denke, dass einfach Interesse und Interesse einfach am Nächsten zu haben, ich denke, das ist Mission für mich, das ist Grundlage, Beziehung meines Lebens, mit Gott Beziehung, Beziehung zu mir selbst und zu anderen und so kann das auch nur funktionieren. Und ob ihr jetzt hier bleibt, in Deutschland, unter da in der Uni, in der Arbeitsstelle, wo auch immer ihr seid, oder ob ihr im Ausland seid, ich denke, das ist der Grundauftrag, die Grundberufung jedes Christen. Beziehung leben in echtes Interesse am anderen. Und das ist das, was diese Welt auch verändert, ob es jetzt im Ausland ist, ob es in Deutschland ist. Echtes, wahres Interesse, Zeit nehmen. Es kommt auf qualitative Zeit an. Alle haben keine Zeit so ungefähr, aber qualitative Zeit, echtes Interesse für den anderen da sein, Liebe zeigen, Worte geben. Und das sind eben die drei Eckpfeiler, die mich hier auch da getragen haben. Meine persönliche Beziehung, mein persönlicher Glaube, Ermutigung, ganz konkret durch andere und Gebet. Und das will ich einfach jetzt dabei lassen. Ich könnte sonst viel reden. Ich werde immer gebremst. Aber ich denke, das ist schon, will ich euch einfach mitgeben und dass ihr das mittragt und das einfach in euch arbeiten lässt, dass es darum eigentlich geht. Ne? Und ganz lieben Dank. Tschüss.
Herzlichen Dank, Conny, für deine lebendige Art, hier zu starten. Prima. Ich möchte nun den Walter Pellegrina vorstellen, der mit seiner Frau Gabi und ihren drei Kindern mit der deutschen Indianer-Pioniermission in Paraguay tätig ist. Und Walter, du hast als Kind Gottes viele verschiedene Platzanweisungen weltweit bekommen. Und wenn man sich so mit dir unterhält und deine Lebensgeschichte hört, dann hat man wirklich den Eindruck, du bist weltweit unterwegs und auch weltweit zu Hause. Stimmt das so?
Danke nochmal für die Einladung. Und ich glaube schon, meine Opa ist von Europa nach Lateinamerika gegangen, von meiner Mutterseite, von meiner Vaterseite, auch von ein anderes Land in Europa. Und dort haben sie kennengelernt, haben eine internationale Familie schon begonnen. Und ich habe Jesus erlebt und ich war so begeistert von der Veränderung, dass ich wollte nicht mehr ruhig bleiben. Ich habe gesagt, warum mein Leben zu leben ohne Begeisterung? Habe ich meinen Beruf gelernt mit Begeisterung? Bin ich von einer Firma engagiert und gut bezahlt mit Begeisterung? Haben wir gesagt, willst du weiter studieren? Wir bezahlen alles. Aber ein paar Wochen später, Gott sagt, ich will nicht nur deine übrige Zeit, ich will alle deine Zeit, ich will dein Herz. Und da war es kompliziert geworden. Ich muss einfach wählen, was ich wollte. Ich wollte mit Jesus weitermachen oder ich wollte eine riesige, große Karriere machen, ne? In einer Ölfirma mit viel Geld und alles drum und dran. Aber Gott sagt, ich will was für dich. Ich will was, dass du reinpasst. Und dann habe ich entschieden, habe ich gesagt, ich will eine Firma kündigen und ich will weitermachen, was Gott für mich hat. Und dann bin ich zum Personalmanager gegangen, habe ich so ihm gesagt, ich kündige heute. Was bist du? Total auf der Kappe. Was ist mit dir los? Und habe ich gesagt, ist besser, dass ich mache, was Gott will für mein Leben und nicht einfach Geld zu verdienen, weil danach könnte ich die Löcher, die mein Leben macht, nicht mehr zudecken. So bin ich in Uruguay gelandet. In Uruguay in einer Konferenz habe ich gehört, dass Gott mich gebrauchen kann und bin ich nach Europa und erstes Mal Europa, habe ich gesagt, so vorgeschrittene. Aber ich habe gesehen, die Leute leben nicht mit Jesus, die leben einfach so, sind so nominal. Die nennen, die sind Christen, aber die leben nicht mit ihnen. Ich war so begeistert. Ist jemand zu mir zu Hause gekommen, hat gesagt, Jesus will dein Leben verändern. Und seitdem bin ich nicht mehr hängen geblieben. Aber die Sache war, in England habe ich mein ganzes Gepäck verloren. Habe ich kein Kleider mehr gehabt, keine Schuhe, gar nichts. Die Fluggesellschaft hat mein Gepäck verloren. Habe ich gefragt, wo ist mein Gepäck? Die haben gesagt, irgendwo in Frankreich, irgendwo ist hängen geblieben. Von Frankreich ist nach Argentinien, von Argentinien ist nach Finnland, weil ich wollte Arbeit mit einem Schiff irgendwo in Nordeuropa machen. War schwierig. War eine große Herausforderung. Ohne Gepäck, ohne nichts. Was macht Jesus jetzt mit dir? Und da habe ich gesagt, Jesus, du hast mir das gegeben, oder nicht? Ich gebe dir auch mein Gepäck, meine Kleider, alles. Eine Woche später kommt meine Familie und sagt, hier hast du ein Gepäck für dich. Haben mir einen neuen Koffer, Kleider, Schuhe, alles gegeben. Ich war so glücklich. Jesus hat mich gehört. Solche Sachen haben mein Leben beeindruckt. Solche Sachen haben mein Leben begeistert, weiterzumachen. Habe ich mit dieser Kommunität Dulos mit 42 Nationen gelebt, 3 Jahre lang. Manche Leute haben mich gefragt, normalerweise gehen die Leute dahin 2 Jahre. Nee, ich habe 3 Jahre gebraucht. Ich bin ein bisschen dick, ne? Ich brauche ein bisschen mehr Arbeit. Ich bin in ganz Europa und in ganz Afrika. Habe ich viel gesehen. Meines Lebens vor Afrika und nach Afrika. Vorher habe ich gedacht, du kommst von einem Land, wo nichts hat. Danach habe ich Afrika erlebt und habe gesagt, Gott, ich bin so dankbar, dass ich habe Vater und Mutter, ich habe Bruder und Schwester, dass ich habe Leute, dass sie für mich beten. Die Leute hier haben gar nichts. Ich bin so dankbar, Gott. Ich habe einen Brief an meine Eltern geschrieben. Gott, begeistert mich. Und ich will euch sagen, ich habe euch abgelehnt so oft. Ich will euch sagen, ich bin so dankbar, dass ich habe Vater und Mutter und Geschwister. Mein Vater hat diese Kassette bis heute noch zu Hause. Ein anderes Ereignis von meinem Leben. Ich war in Afrika mit der Dulos. Und da habe ich jemanden kennengelernt. Aber die Sache war, ich habe eine Freundin in Argentinien gelassen, weil sie hat zu mir gesagt, wir heiraten und danach machen wir was anderes mit Gott. Ich habe zu ihr gesagt, Moment mal. Für mich heiraten ist was Wichtiges im Leben. Das ist meine zweite Erfahrung im Leben mit Gott. Wenn ich mache eine falsche Entscheidung, ich bin in einem falschen Zug von meinem ganzen Leben. Ich bin nicht so eilig. Wenn Gott uns zusammen will, will uns zusammenbringen. Okay? Bis heute sind wir sehr gute Freunde. Aber dort hat Gott auch was in Afrika für mich. Und Gabi war auch in Afrika beschäftigt, mit Gott zu erzählen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und er hat mich interessiert. Moment mal, sie macht genau dasselbe, was sie macht. Sie machen das gleiche Umgebung und die gleiche Sache, was sie macht. Ich will ein bisschen mehr forschen, wer sie ist, was sie macht. Dann habe ich kennengelernt, dass sie kommt aus Sindelfingen. Oh, habe ich gesagt. Oh, wieder eine Sprache zu lernen. Oh, das war Deutsch meine 4. Sprache. Oh, ich bin nicht so gut für Sprachlernen. Und dann habe ich langsam angefangen. Der Leiter von dieser Kommunität hat gesagt, Walter, die Deutschen sind anders. Hat euch sehr gut geschätzt. Die Latinos sind wir anders. Und da habe ich Gabi kennengelernt. Haben wir uns eine Freundschaft angefangen in Ivory Coast. Haben wir uns verlobt in Wüstenrot. Und haben wir unsere Hochzeit in Argentinien gehabt. In unserer Hochzeit haben wir nicht einfach 100 Leute von unserer Familie eingeladen, sondern wir haben unsere Einladung in Gemeinde geschickt, wo uns geholfen haben. Und da sind 50, da 100, da 150, die waren in der Hochzeit, 500 Leute. In der Fest waren 400 Leute und wir waren Missionar. Wir haben kein Geld gehabt, Aber Gott hat uns so reich beschenkt. Jede haben wir gesagt in einem Brief, willst du was essen heute zu Hause? Hast du was zum Essen? Bring sie mit und iss mit uns. Wir werden zusammen feiern. Dort waren 300 Hühner, haben wir gegessen. Zusammen. Eine Gemeinde hat Getränke geschenkt. Eine andere Gemeinde hat Spiele gemacht. Eine andere Gemeinde hat andere Sachen gemacht. Das war ein super Feier. Sache, der hat unser Leben verändert. Für immer. Ich bin einmal eingeladen nach Singapur. Ich habe gesagt, Gott, was würde ich in Singapur, Asien lernen? Und im Flugzeug habe ich jemanden kennengelernt. Da habe ich gesagt, Gott, schenkt mir die Möglichkeit, den jungen Mann einfach von dir zu erzählen. Und der Singapurianer war an dieser Seite, an der anderen Seite war eine andere Frau. Ich konnte mit ihr nicht reden, weil sie hatte die ganze Zeit, 12 Stunden geschlafen. Die andere Zeit hat der junge Mann gesagt, was machst du hier? Was willst du in Singapur? Er hat zu ihm gesagt, ich will lernen von euch, was ihr macht, wie ihr das macht. Ich bin eingeladen, einen Monat in Singapur zu leben. Und dort habe ich gelernt, viele Sachen. Aber der junge Mann hat mir mehr gefragt, warum bist du so? Wie willst du das? Und dann habe ich erzählt von meinem Jesus. Das war so wie ein Paket, wo ich einfach ausgepackt habe in Weihnachten. Mit Freude erzählt, von was hat er meines Lebens gemacht. Und dann der junge Mann kurz vor dem Land und sagt, könnte ich auch Jesus kennenlernen? Oh klar, wir beten zusammen. Und dann habe ich einen Bruder unterwegs kennengelernt. Ich habe ihn kanalisiert in eine Gemeinde in Singapur. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Aber ich glaube, wenn wir treffen mit Jesus, er würde auch dabei sein. Solche Begeisterung einfach habe ich nach Paraguay mitgenommen und habe ich versucht, Leute zu trainieren für Welteinsätze. Bin ich in 50 oder mehr als 50 Ländern schon gewesen, um Leute zu erzählen, zu trainieren, für diese Begeisterung mit Jesus zu leben. Mir begeistert nichts mehr was anderes. Aber ich freue mich, mit euch zu sein, Spätzle zu essen, Sauerkraut, verschiedene Sachen von eurer Kultur. Aber eine Sache begeistert mich am meisten, dass die Leute einfach in Hunderte hier kommen heute, um von Jesus zu hören und motiviert wieder rauszugehen. Deutschland braucht solche Leute. Europa braucht solche Leute. Lateinamerika, Afrika und Asien brauchen solche Leute. In die nächsten 20 Jahre, ihr seid dran, nicht mehr wir. Ihr seid dran. Und ich hoffe, dass Gott schenkt euch große Begeisterung, um ihn, von ihm zu erzählen. An tausenden Menschen. Wo? Gott werde euch das ergeben. Danke nochmal.
Herzlichen Dank, Walter, für ein weiteres mitreißendes Zeugnis. Ich möchte nun Anita Fehr vorstellen. Sie arbeitet mit ihrem Mann Peter und ihren 4 Kindern mit der Mission Indi Camino in Peru unter der Volksgruppe der Ashininka. Richtig? Anita, du bist in Bolivien aufgewachsen oder geboren, teilweise in Bolivien und in der Schweiz aufgewachsen. Und nun bist du mit deiner Familie in Peru. Erzähl uns doch ein bisschen von deinen Erfahrungen mit Gottes weltweiter Familie.
Guten Morgen, ich freue mich, diese vielen, vielen Gesichter hier zu sehen. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Und ich kann nur Amen sagen zu dem, was Walter gesagt hat zum Schluss. Ich bin auch als Missionarskind aufgewachsen und sozusagen in diese Großfamilie hineingeboren worden. Schon früh erfuhr ich, dass Missionsarbeit in dieser Welt einen großen Unterschied ausmacht. Diese Erfahrung ist mir bis heute sehr, sehr kostbar geblieben. Ich habe gelernt, dass es Gott ist, der positive Veränderungsprozesse im Leben eines Menschen einleitet, indem er ihn immer wieder göttliche Impulse erfahren lässt. Von so einem göttlichen Impuls las ich kürzlich im Tagebuchbericht meines Vaters aus dem Jahr 1968. Meine Eltern hatten damals den allerersten dreimonatigen Stammesbesuch bei den Chiquitano-Indianern in Bolivien hinter sich. Es waren höchst einfache Bedingungen. Und mein Vater schreibt Folgendes: Beim Abschied von den Leuten wurde mir bewusst, dass wir eine Grenze überschritten hatten, von der wir nicht mehr zurück konnten. Es war nicht mehr die Vision der Bibelübersetzung allein, die uns jetzt motivierte. Wir hatten Leute kennengelernt, die Namen und Identität und Anliegen hatten. Menschen, die Freud und Leid erlebten. Und wir hatten angefangen, genau mit ihnen Leben zu teilen. Der Anfang war hart gewesen, aber die vielen persönlichen Kontakte und Freundschaften stellten sicher, dass wir den Willen hatten, zurückzukehren und die Arbeit fortzusetzen. Genau 32 Jahre später, im November 2002, standen mein Mann und ich mit unseren zwei kleinen Kindern in derselben Lage. Erster fünfwöchiger Aufenthalt in einem kleinen Ascheninger Dorf im Hochurwaldgebiet in Peru. Man kann sagen, es war das Ende der Welt. Solche fünf Wochen können lange sein. Die Ascheningas, ein Volk, welches von Angst tagtäglich begleitet wird und welches von der Gunst der bösen Geister und von der Macht des Schamanen abhängig ist. Menschen, die glauben, dass die Seelen ihrer Verstorbenen sich in böse Geister verwandeln. Diese würden wiederum ihre Familien heimsuchen, um sie zu belästigen und um ihnen Schaden zuzufügen. Es war ein harter Anfang gewesen. Die Andersartigkeit dieser Menschen, die totale Abgeschiedenheit und die unhygienischen Bedingungen, auch die minimalen Kommunikationsmöglichkeiten, hatten uns wahrlich Not bereitet. Jetzt standen wir also da auf der rauen Graspiste im Dorf, umzingelt von Urwaldriesen, rotgeschminkten Indianern, bereit, uns zu verabschieden und ins Kleinflugzeug einzusteigen. Wir wollten wieder in unsere Welt eintauchen. Aber mit einem Schlag wurde mir bewusst, wie sehr mir diese Leute ans Herz gewachsen waren. Wir hatten zusammen Leben geteilt, ein klein wenig ihrer Sprache gelernt und neue Freunde gewonnen. Ich wusste mit überraschender Gewissheit, dass wir mit unserer Arbeit fortfahren würden. Es gab Hoffnung für uns und auch für dieses Volk. Dieser tiefgreifende, göttliche Impuls verlieh meinem Leben in den letzten 12 Jahren eine ganz klare Richtung. Er verdeutlichte mir, dass es nicht in erster Linie um meine Berufung geht, sondern es geht um verlorene Menschen. Ich will nicht nur unter den Ascheningas meinen Platz einnehmen, weil es eine sinnvolle, erfüllende Aufgabe ist, zu der mich Gott berufen hat. Nein, Mission ist für mich viel mehr geworden. Mission soll in erster Linie dazu beitragen, dass in allen Nationen und allen Ethnien Gott, der Schöpfer der Welt, verehrt, gelobt, gepriesen und angebetet wird. Inzwischen gibt es unter den Ascheninga 4 kleine Gemeinden und zahlreiche Beispiele von Gottes Handeln. Ich möchte euch folgendes Beispiel erzählen. Luisa ist total am Ende. Die Zahnschmerzen, unter denen sie seit Wochen leidet, sind unerträglich geworden. Weder die Kräuterkuren noch die Gebete der Familienangehörigen haben Linderung gebracht. Luisa kann nicht mehr. Sie beschließt, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Unbemerkt verzieht sie sich auf ihr Feld zurück. Dort macht sie alles bereit. Sie gräbt die Wurzel aus, deren tödlichen Saft sie von den elenden Qualen befreien würde. Es ist Sonntagnachmittag. Plötzlich erinnert sich Luisa an den Gottesdienst, den ihr Sohn Lukas am Morgen gehalten hatte. Er sprach davon, dass das Leben von Gott geschenkt sei. Wirf dein Leben nicht weg. Wirf dein Leben nicht weg, schießt es Luisa immer wieder durch den Kopf. Schließlich kniet sie sich nochmal hin und schüttet ihren ganzen Kummer bei Gott aus. Das Unerwartete geschieht. Die Schmerzen verschwinden allmählich. Luisa kann es nicht fassen. Sie eilt zurück und erzählt ihrem Sohn Lukas von ihrer Gotteserfahrung. Lukas ist tief bewegt. Gott hat seine einfache Predigt dazu gebraucht, um seiner Mutter das Leben zu retten. Eines wird ihm jetzt klar. Hier ist definitiv sein Platz. Und hier würde er weitermachen, trotz allen widrigen Umständen. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Sucht den Platz, den Gott für euch bereit hat. Ich bin überzeugt, ihr werdet euren Platz finden, wenn ihr bereit seid, alles daran zu setzen, den Platz zu suchen oder zu finden. Nochmals zum Schluss. Mission soll in erster Linie dazu beitragen, dass allen Nationen und alle Ethnien Gott, den Schöpfer dieser Welt, verehrt, gelobt, gepriesen und angebetet wird. Amen. Unter den Ascheningas funktioniert. Ist ein Thema ein ganz wichtiges unter den Christen. Und das ist die Wiederkunft Jesus oder der Himmel. Und das ist ein Thema, was ich von Ihnen gelernt habe. Hier in Europa ist dieses Thema fast ein bisschen vergessen gegangen. Aber die Ascheningas haben mich gelehrt, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich möchte mit euch dieses Lied singen. Ich werde jeweils die erste Strophe vorsingen und ihr könnt nachsingen. Am besten stehen wir auf und wir brauchen unsere Hände dazu. Wir möchten nämlich schnippen. Wir fangen mal mit dem Schnippen an, ja?
Ipokwe Jesus ikina puenoki.
Nochmals die erste Strophe, ja?
Ipokwe Jesus ikina puenoki. Ipokwe Jesus ikina puenoki. Pinya weiri pie ta horentse itomi. Aririka ipokwe amine yawerini, aririka ipokwe amine yawerini, pin yaweri pie tahorentse itomi, pin yaweri pie tahorentse itomi.
Super, vielen Dank.
Danke, Anita, für alles, was du jetzt gesagt hast und auch besonders für diesen Fokus auch auf das Kommen Jesu und auch auf die Ewigkeit, wie wir es gerade in dem Lied einfach gehört haben und daran erinnert wurden. Wir denken so oft an heute, an das, was uns umtreibt, an das, was wir morgen vielleicht machen, aber wir denken wenig dran, dass Jesus wiederkommt und ja, dass wir ein Leben in der Ewigkeit vor uns haben. Ich möchte jetzt weitergehen zum anderen Land in Südamerika, nach Ecuador. Edgar Lutz, die Leute, die ihn kennen, die kennen ihn unter Ede. Der war bis letztes Jahr mit seiner Frau und mit 4 Kindern in Ecuador als Leiter einer übergemeindlichen Bibelschule tätig. Edgar, du bist in einem überschaubaren Dorf im Nordschwarzwald aufgewachsen, in einer sehr christlich geprägten Region. Du hattest Ideen, Träume, Pläne. Kannst du uns einige Meilensteine in deinem Weg mit Jesus sagen und wie du sein Führen, sein Berufen und sein Wirken erlebt hast?
Ja, vielen Dank. Ja, ein überschaubares Dorf mit 400 Leuten. Da komme ich her aus einem relativ frommen Umfeld, evangelische Landeskirche. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo meine Eltern mit dem christlichen Glauben eigentlich nicht viel zu tun hatten. Und so bin ich auch nach der Konfirmation eigentlich ausgestiegen aus der ganzen kirchlichen Sache und wollte damit eigentlich auch nichts zu tun haben. Ich bin dann mit 19 zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ich war in der Zeit so Heavy-Metal-Fan, lange Haare, Ohrringe, schwarze Klamotten. Bin zum Glauben gekommen, eigentlich durch ganz viele Anstöße, aber durch eine sehr lebendige EC-Jugendarbeit im Nachbardorf. Und wäre jetzt eine längere Geschichte, aber habe in der Zeit gleich von Anfang an, als ich zum Glauben gekommen bin, eine sehr starke Begeisterung, eine Berufung gehabt. Ich will für Jesus was tun. Ich will für Jesus was tun. Ich habe dann angefangen, bei mir dort in der Gemeinde, im Jugendkreis, im Teenie-Kreis mitzuhelfen. Und es war meine größte Begeisterung. Ich wurde von Jesus so gepackt in meinem Leben, dass das Größte für mich eigentlich war, ich möchte jetzt auch anderen Jugendlichen vor allem von Jesus weitererzählen. Und ich habe an dem Morgen, ich bin abends, nachts mit meinem Vater unterwegs gewesen und bin in der Zeit von Jesus angesprochen worden, bin in der Nacht zum Glauben gekommen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und mein erster Wunsch war, meinen Jugendkreisleiter anzurufen. Ich habe den angerufen, habe gesagt, hey, ich bin zum Glauben gekommen und ich würde gerne dir alles erzählen und ich weiß jetzt, hey, ich bin Kind Gottes. Und dann hat er gesagt, hey, jetzt muss erstmal ruhig sein, geh erstmal hier in die Schule, Arbeitsplatz. Und heute Abend, wenn du dann fertig bist, dann kommst du zu mir. Und dann bin ich zu ihm gegangen abends, habe ihm alles erzählt und habe ihm gesagt, du, ich möchte mitarbeiten in der Gemeinde. Und er sagt, ja, ey, das ist super, voll cool. Und er sagt, ich würde gerne einen Teenie-Kreis leiten. Da sagt er, du, ganz ruhig erstmal. Du bist mal zum Glauben gekommen. Und dann habe ich aber nicht locker gelassen und habe gesagt, okay, dann darfst du mitarbeiten im Teenie-Kreis. Habe dann für ein halbes Jahr ungefähr Spiele gemacht im Teenie-Kreis. Wer mal Spiele gemacht hat im Teenie-Kreis, der weiß, es ist alles nicht so einfach. Ich wollte immer Andachten halten. Ich wollte den Kids was von Jesus erzählen. Dann habe ich meine erste Andacht machen dürfen, so nach einem halben Jahr. Und die haben mich unheimlich darauf vorbereitet. Wirklich stundenlang habe Bibel gelesen und habe gesagt, okay, das muss die beste Andacht werden im Teenie-Kreis, die überhaupt je gehalten worden ist. Und ich habe ein Lexikon hin und her, habe aber keine Ahnung gehabt eigentlich. Und habe dann meine erste Andacht gehalten. Und die ging dann 10 Minuten und ich glaube, so alles, was man falsch sagen kann, habe ich falsch gesagt. Und ich habe die auch noch zu Hause. Wenn ich manchmal lachen möchte, dann hole ich die raus. Dann hole ich die raus und lese die mir durch. Und heute lache ich drüber, weil ich bin ein theologischer Lehrer. Und ich denke, heute, wenn ich so weiter gepredigt hätte, hätte ich wahrscheinlich 3 Sekten gegründet bis heute. Aber an dem Abend ist was passiert und das hat mein Leben weiter geprägt. An dem Abend sind 3 Teenies nachher auf mich zugekommen und gesagt, Eli, wir wollen auch mit Jesus leben. Und haben mit denen gebetet, sind zum Glauben gekommen an dem Abend und an dem Abend wusste ich, hey, ich möchte mehr machen für Jesus. Und damals gab es ja noch kein Internet und solche Sachen und ich habe gefragt, ja, wo kann man denn was lernen, dass man mehr machen kann für Jesus, dass man junge Leute erreichen kann. Und dann haben die mir alle gesagt, ja, lieben Zell. Und Liebenzell ist super und Liebenzell ist das Beste. Also gut, dann gehe ich nach Liebenzell. Meine Eltern waren relativ begeistert, dass ich Christ geworden bin, weil so mein Leben ein bisschen normaler geworden ist. Aber als ich ihnen dann gesagt habe, ich würde gern in Liebenzell Theologie studieren, da waren sie nicht so begeistert. Warum? Ich komme aus einer ganz einfachen Familie. Mein Vater ist Landwirt und wir hatten eine Landwirtschaft, ich habe da mitgeholfen und ich war so ein bisschen Hoffnungsträger der Familie. Ich war der in Esslingen eingeschrieben war an der FH zum Elektrotechnik studieren und jetzt mit der genialen Idee kam, nach Liebenzell zu gehen, die ja jetzt, sage ich mal, selbst in kirchlichen Kreisen relativ rechts angesiedelt sind. Und das konnte mein Vater nicht verstehen. Da hat man dann auch gesagt, ey, wenn du da jetzt gehst, dann brauchst du nicht mehr nach Hause kommen. Und dann bin ich nach Liebenzell gegangen, auch eine lange Geschichte. Bin nach Liebenzell gegangen, trotz dessen, dass meine Eltern dagegen waren und tatsächlich so ein Dreivierteljahr habe ich keinen Kontakt zu meinem Vater nach Hause gehabt, obwohl es nur eine Viertelstunde weg war, eigentlich mein Elternhaus. Bin dann auch nicht nach Hause gekommen, das hat sich dann später geklärt. Aber meine Eltern sind dann auch noch zum Glauben gekommen, übrigens, voll genial. Aber während dieser Zeit in Liebenzell hatte ich einen großen Traum. Mein großer Traum war eigentlich, hey, ich möchte Jugendreferent werden, Jugendpastor oder irgend sowas. Und darauf habe ich zugearbeitet. Meine Leidenschaft waren immer junge Leute, waren schon während dem Studium, bin ich immer ein-, zweimal die Woche abends in irgendwelchen Kneipen gewesen, um junge Leute zu erreichen mit dem Evangelium. Und dann während dem Studium haben wir beim Dr. Vater, dem früheren Missionsleiter der Liebenzeller Mission, haben wir den Römerbrief durchgearbeitet. Dann haben wir den durchgearbeitet und irgendwann zum Ende, da sagt der Paulus mal, ich habe hier keine Arbeit mehr zu tun, ich will unbedingt nach Spanien. Er sagt, er hat keine Arbeit mehr zu predigen in diesen Gegenden, wo er war, schon alles abgegrast. Und in der Zeit habe ich mich gefragt, ja Mensch, der Paulus hat das nicht kapiert, der war doch in Korinth, 500.000 Einwohner damals, der war doch in Ephesus, auch so 450.000 Einwohner. Wie viele Gemeinden hat denn der gegründet? Wahrscheinlich nur eine oder zwei. Und ich habe dann mal nachgeguckt und habe dann gemerkt, tatsächlich, die Gemeinde in Korinth damals, die Paulus gegründet hat, vielleicht 100 Leute, Ephesus vielleicht auch so 100 Leute Maximum. Bei 450.000 Leuten, da gibt es doch noch viel Platz zum Predigen, Paulus. Da gibt es doch, kannst du noch viele Gemeinden gründen. Ephesus Ost, Ephesus West, Ephesus Mitte, Multisite. Da gibt es doch noch unheimlich viel Raum. Und der Paulus sagt, nee, ich habe keinen Raum mehr. Ich habe doch überall schon das Evangelium gepredigt. Ich muss weiter. Und es hat mich irgendwo gepackt. Und dann zu der gleichen Zeit habe ich Rundbriefe bekommen von Missionaren aus Ecuador. Und da stand dann drin in diesen Rundbriefen, dass es in Ecuador im Norden, wo wir die letzten 13 Jahre gearbeitet haben als Gemeindegründer und mit einer theologischen Ausbildung, dass es da kleine Städte gibt mit 10.000 oder 15.000 Leuten. Das waren für mich Großstädte, in denen es keine evangelische Gemeinde gibt. Nichts, kein Zeugnis vom lebendigen Jesus. Kein Zeugnis. 10.000, 15.000, 20.000 Leute bis heute gibt es eine Kommunität von Afroamerikanern, Schwarze, die früher Sklaven waren. 30.000 Leute außerhalb der Großstadt Ibarra, 140.000 Leute, in der es vielleicht 20 evangelikale Gemeinden gibt, wo es kein christliches Zeugnis gibt. 30.000 Leute. Und dann habe ich diesen Rundbrief bekommen und habe dann gemerkt, Ede, du kannst nicht in Deutschland bleiben, wo an jeder Ecke eigentlich irgendwie eine Kirche ist. Und wenn du willst, irgendwo du zum Glauben kommen kannst und was von Jesus hören kannst. Solange es noch Dörfer und Städte gibt in dieser Welt, wo die kein Christuszeugnis haben, kann ich nicht in Deutschland bleiben. Dann habe ich angefangen zu beten und Gott hat dann mir und meiner Frau, die ich dann später geheiratet habe, gezeigt, hey, wir sollen nach Ecuador gehen. Und waren dann die letzten 13 Jahre eben in Ecuador als Gemeindegründer. Das war am Anfang nicht mein Traum, ich hatte keine Ahnung. Meine Frau hat noch einen Backkurs gemacht, im Fall es in Ecuador kein Brot gibt. Und dann sind wir hingekommen und es war doch ein relativ entwickeltes Land. Wir hatten keine Ahnung, keinen Besuch vorher, nichts, ein paar Rundbriefe von Missionaren. Wir wussten eben, da gibt es diese Städte, die nichts von Jesus wissen. Kamen dahin und mein Traum war nicht Gemeindegründer, habe es auch nie richtig gelernt. Ich habe ein Theologiestudium gemacht, habe manche Sachen gelernt. Aber das nicht. Und wir haben dann angefangen mit einem kleinen Hauskreis, 5 Leute. Es war auch nicht unbedingt mein Traum in irgendeinem relativ armen Stadtviertel. Es war echt schwierig, nicht einfach. Aber Gott hat es geschenkt, dass über die letzten 13 Jahre diese Gemeinde gewachsen ist. Heute 500 Leute. Eine richtig große Gemeinde im großen Zentrum, die auch wieder Missionare rausschickt. Die ersten 4 Jahre, in meinem ersten Term, sind so vielleicht 120, 130 Leute dazugekommen. Wir haben viele Leute getauft, Leiter herangezogen und einer von diesen Leitern hat die Gemeinde übernommen nach 4 Jahren. Wir sind zurück nach Deutschland in Heimataufenthalt und meine große Berufung, mein großer Traum war eigentlich am Ende dieses ersten Terms, ich würde gern wieder zurück nach Ecuador und dort Studentenarbeit anfangen. Wir haben in einer Stadt gelebt, an der es 2 Unis gab und an keiner von denen gab es irgendwelche eine christliche Studentenarbeit, nichts. Und es war mein großer Traum, zur Studentenarbeit machen und diese Studenten dann in diese Gemeinde reinführen, die wir gegründet haben. Und als wir dann in Heimataufenthalt waren, bin ich herumgereist, Reisedienst und habe allen Leuten erzählt, hey, betet für die Studentenmission. Und so nach einem Dreivierteljahr kam der Anruf von Ecuador, hey, wir haben Probleme, ein Missionar ist ausgestiegen, alles hat sich geändert, du musst in eine andere Gemeinde gehen, die vorher schon ein Missionar gegründet hat, sich so ein bisschen am Absterben ist und wir brauchen da jemand. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Boom, Telefon aufgelegt. Nach einer Stunde hat der Teamleiter wieder angerufen, du Ede, wir müssen unbedingt dahin. Nee, das mache ich nicht, ich habe eine andere Berufung, ich habe einen anderen Traum, Studentenarbeit. Das ist ganz klar. Boom, wieder aufgelegt. Eine Woche später ruft der Teamleiter wieder an und sagt, Ede, wir haben im ganzen Team besprochen und gebetet, du sollst dahin. Naja, was soll ich machen? Habe meinen Traum aufgegeben, bin zurück in diese Gemeinde, wo noch 10 Leute saßen, die mehr aus Pflicht als aus Leidenschaft da waren und haben versucht, die nächsten 4 Jahre dort zu kämpfen. Ich war voll im Hype, ich war voll begeistert von dieser ersten Gemeindegründungsarbeit, zweite Gemeindeaufbau- oder Umarbeitungsarbeit. Das erste Jahr haben wir oft geweint, meine Frau und ich. Ging überhaupt nichts. Da wollte niemand zum Glauben kommen, niemand wollte was richtig von der Bibel wissen. Es ging nichts, ein Jahr lang. Ein Jahr lang ging nichts. Und ich war innerlich sehr stolz und habe überlegt, hey, warum geht hier nichts? Bin ich im falschen Platz? Verschwende ich hier meine Zeit? Könnte ich nicht irgendwo anders viel besser meine Gaben und sowas einbringen? Aber Gott hat mir dann gezeigt, so nach einem Jahr über verschiedene Umstände, hey Ede, das ist dein Platz. Und dann haben wir diesen Traum aufgegeben, Studentenarbeit zu machen. Und von dem Tag an, wo wir diesen Traum aufgegeben haben, Studentenarbeit zu machen, sind Menschen zum Glauben gekommen. Und die Gemeinde ist gewachsen und so nach 4 Jahren, nach dem zweiten Term, waren es wieder 60 Leute. Und die haben die Gemeinde übergeben, einheimische Hände, und sind dann nach Hause zum Heimataufenthalt, zweiter Heimataufenthalt, haben wir gesagt, okay, wenn wir da rausgehen, machen wir Studentenarbeit. Aber wir haben gebetet für Studentenarbeit und dann kamen wir wieder raus und während dem zweiten Heimataufenthalt wurde ich zum Teamleiter gewählt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht, das will ich nicht, ich will Studentenarbeit machen, Ede, wir brauchen dich, es gibt niemand anders. Also gut, mache ich es. Wurde Teamleiter im dritten Term, habe mitgearbeitet in unserer allerersten Gemeinde, um die für Missionen zu mobilisieren. Die haben heute mehrere Missionsteams, die sie ausschicken. Und in der Zeit habe ich dort auch immer wieder gepredigt. Ich habe noch 2 andere Gemeinden geholfen, mitzugründen und aufzubauen. Aber in der Gemeinde, die unsere erste Gemeinde war, habe ich immer wieder gepredigt. Und an einem Sonntag habe ich das Evangelium gepredigt und eine Frau kam nach vorne, ist zum Glauben gekommen durch die Gemeinde. Und sie kommt nach vorne und sagt, hey Pastor, ich weiß gar nicht so genau, wie ich sagen soll, aber ich bin so vor 3-4 Wochen hier zum Glauben gekommen und ich wohne gegenüber von der staatlichen Universität. Und ich habe ein großes Haus und ich vermiete die an Studenten. Und meine Frage ist, jetzt als Christin, kann ich das weiterhin noch machen, obwohl die Studenten manchmal so wild drauf sind und so? Ja, sag ich, kein Problem, ist ja nicht ihre Sache. Können sie noch weiter vermieten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen? Ja, Pastor, ich habe aber auch ein Restaurant und da essen die Studenten und da verdiene ich auch mein Geld damit. Kann ich es auch noch weiterhin machen? Ja, das ist kein Problem, können Sie noch gerne weiterhin Ihr Restaurant betreiben, den Studenten gutes Essen geben. Es muss halt fair, zum fairen Preis sein. Ja, das macht sie sowieso. Dann drückt sie ein bisschen rum und dann sagt sie, Pastor, ich habe noch eine andere Sache. Neben meinem Haus habe ich ein großes Gebäude, das ist habe ich jetzt vermietet und das ist jetzt eine Disco. Da kommen die Studenten dann abends hin und besaufen sich und vergnügen sich. Pastor, kann ich es auch weiterhin noch machen? Dann gucke ich sie an und sage, ja, ich glaube nicht. Ja, sagt sie, das hat sie sich auch schon gedacht, dass es vielleicht nicht mehr so möglich ist, es jetzt so als Disco zu vermieten. Aber was macht sie jetzt mit dem Ding? Sie ist auch bereit, diesen Vertrag aufzuheben, aber jetzt hat sie diese Halle. Sie würde das gerne der Gemeinde zur Verfügung stellen. Wollte sie nicht haben. Dann haben wir gesagt, Mensch, das ist, seit 12 Jahren bete ich für eine christliche Studentenarbeit. Und jetzt bietet uns eine Frau eine alle Disco an. Direkt vom Haupteingang von der staatlichen Uni, 8000 Studenten ohne Jesus. Und dann komme ich dahin, gucke mir das Ding zum allerersten Mal an. Das war richtig so eine Disco mit Bühne vorne, alles schwarz innen ausgekleidet, mit Schwarzlichtern, eine tolle Beleuchtungsanlage, sogar Klos, Mädels, Jungs, alles da für eine Gemeinde. Alles da für eine Gemeinde. Und dann laufe ich raus, gucke mir den Namen von der Disco an. Der Name von der Disco war Alto Nivel. Das verdienen natürlich nur die Spanier. Das heißt, höheres Level. Auf einem höheren Level. Und dann habe ich das in der Gemeinde gesagt. Und in der Gemeinde waren so ungefähr 80 Jugendliche im Jugendkreis. Und davon knapp 40 Studenten, die teilweise an der Uni studiert haben. Und dann haben wir in den letzten 2 Monaten eine Studentenarbeit angefangen, wo ich dort war. Und ich konnte mitarbeiten, das mit ankurbeln, am allerersten Abend, wo wir das gemacht haben, in dieser Disco, wir haben das Alto Nivel einfach beibehalten, dieses hohe Level, also hin zu Gott, hin zu Jesus. Da waren über 100 Leute da, über 100 Studenten, die sich einladen lassen haben zu der ganzen Sache. Und ich habe so gelacht über das, wie Gott Humor hat. Wie er jetzt meinen Traum wahrmacht und durch andere Leute in der Gemeinde das weiterführt. Und wie junge Leute jetzt zum Glauben kommen. Ich habe jetzt meinen Platz hier in Deutschland mit Studenten an der Interkulturellen Theologischen Akademie in Liebenzell als Lehrer. Und das macht mir auch brutal Spaß. Aber ich habe gemerkt, und das möchte ich euch auch heute auch mitgeben von der weltweiten Familie Gottes, wenn ich bereit bin, meine Träume unter Gottes Willen zu stellen und sie dafür einzutauschen, dann wird man Traumhaftes erleben, gerade in der Weltmission. Ich möchte es euch mitgeben. Gott segne euch.
Danke, Ede. Für mich ist es einfach auch bewegend. Ich komme aus der gleichen Ecke wie der Ede und ich habe ihn also auch vor vielen, vielen Jahren schon gekannt. Und für mich ist es echt einfach schön zu sehen, wie Gott in einem Menschenleben wirkt und was er durch uns wirken kann, wenn wir uns wirklich ihm geben, ihm zur Verfügung stellen. Einer, der das auch gemacht hat, ist der Daniel Seel, der mit seiner Frau Alexandra mit christlichen Fachkräften international in Haiti arbeitet. Und ja, Daniel, Haiti ist für die meisten hier so einfach für Erdbeben, Wirbelstürme, Cholera-Ausbrüche und Ähnliches bekannt. Was erlebst du denn aktuell so als Zeuge Jesus, als Mitglied in Gottes Familie weltweit?
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen, vor so vielen interessierten Gesichtern, so vielen hübschen Gesichtern, die es in Deutschland so gibt. Ja, ich komme auch aus einem beschaulichen Dörfchen aus dem Vogtland in Sachsen. Also meine Kinder sagen, man fahren wir endlich mal in das andere Land, weil wir wohnen ein Stück seit einer Weile in Dortmund. Und ich wollte nie aus meinem kleinen Dorf weg. Ich komme aus Wernesgrün, das berühmt ist für sein Bier. Und Gott hat einen anderen Plan gehabt für mich und auch für meine Familie. Meine Frau hat die gleiche Berufung wie ich bekommen. Wir haben uns vereinigt, die Berufung hat sich vereinigt und wir sind losgegangen. Wir haben uns vorbereitet als Familie auf den Philippinen und sind jetzt seit einem anderthalben Jahr auf Haiti. Familie Gottes, Familie als solches. Ich möchte euch kurz erzählen, was es so für mich bedeutet. Wenn ich so an Familie denke, dann denke ich als erstes an meine eigene Familie. Ich wünsche mir eine Familie, wo Einheit da ist, wo Zusammenhalt da ist. Eine Familie, wo man sich gegenseitig Schutz bietet. Natürlich auch ein Ort, wo man Fehler machen darf, wo man sich aneinander reibt, wo man geschliffen wird fürs Leben, wo man eine Schule bekommt, die wertvoll ist. Und aber auch da, wo ein Ort, wo Vergebung da ist und wo Vergebungsbereitschaft da ist, wo man sich gegenseitig um Verzeihung bitten kann. Und Jesus sagt zum Thema Familie, derjenige, der den Willen meines Vaters tut, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester und das ist meine Mutter. Und das ist das, was die Idee Gottes über Familie. Aber wir wissen alle, dass das natürlich, das klingt ziemlich romantisch und es ist auf dieser Welt und auch in deiner Umgebung, findest du so viele Beispiele, die das Gegenteil zeigen. Familie ist nicht mehr romantisch. Familie, Menschen leben nebeneinander her. Menschen sind verwandt miteinander nur noch auf dem Papier oder im Familienstammbuch. Manche von uns oder manche von denen haben gar kein Familienstammbuch mehr. Und das ist hier der Fall, das ist auch auf Haiti der Fall. Familien leben in einer zusammen, nicht mehr in Einheit und in Vergebung, sondern da ist wirklich Feindschaft teilweise. Da sind alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, Männer, gerade auf Haiti, Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Im besten Fall versorgen sie die Familie noch, aber es gibt unzählige Beispiele bei uns im Land und auch hier in Deutschland, wo Familie nicht mehr das ist, was Gott sich ausgedacht hat. Und Gottes Idee ist, dass wir in Brüderlichkeit miteinander leben. Dass wir mit unseren Mitteln und mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, in seinen Plan in dieser Welt umsetzen. Vielleicht hat dir Gott ein Herz gegeben für alte Menschen, vielleicht für Kinder, vielleicht für Familien als solches, vielleicht für Arme. Vielleicht hast du ein Herz für die Reichen in dieser Nation zu beten, was auch immer. Was auch immer Gott dir aufs Herz gelegt hat. Sei bereit, dich als ein gutes Werkzeug gebrauchen lassen von ihm. In einer Familie von vielen anderen guten Werkzeugen, die genau die Funktion ausfüllen oder die Funktion haben, für die du nicht gebaut bist. Und zum Thema gutes Werkzeug habe ich hier mein Lieblingstool mitgebracht. Das ist eine Machete, überall auf der Welt bekannt, Asien, Afrika, Lateinamerika. Das ist das Werkzeug schlechthin, auch auf Haiti. Wer so ein Ding hat, der hat ein Mini-Business, der kann ein Mini-Business aufmachen. Mit dem Ding, da kannst du Bäume fällen, Gras wird gemäht, Unkraut gejätet, Hecken schneiden, Löcher zum Pflanzen graben, die Ernte wird damit eingebracht. Also das ist wirklich ein Werkzeug, was genial ist. Und also du kannst, vergiss den Mähdrescher und den Rasenmäher, lass Kettensäge und Heckenschere im Schrank. Wenn du das Ding hast, auf Haiti, bist du was und du kannst was bewegen. Und für mich ist das Beispiel für ein Werkzeug, was genial ist, was gebaut ist aus einfachsten Mitteln und was Großes bewirken kann. Aber natürlich kann so ein Ding nicht alles. Ne? Versuch mal damit irgendwie ein Auto zu reparieren oder Sand zu schaufeln oder Stein zu bearbeiten und zu spalten. Das Ding kriegt Depressionen, wenn du das versuchst. Und irgendwann ist es kaputt, es kann nicht mehr. Warum? Weil es nicht dafür gebaut ist. Genauso schlimm wäre es, wenn man dieses tolle Werkzeug in Schuppen hängt. Auf Haiti würde das innerhalb von 2 Jahren völlig verrostet sein. Das Holz wäre abgefressen von Termiten. Das ist die andere Seite. Jeder von uns hat auf seinem Leben eine Gabe, Mittel, die Gott eingegeben hat. Und wir als Familie haben diese Gaben genommen und sind losgegangen, haben uns gebrauchen lassen von Gott und werden gebraucht. Und wir erleben auf Haiti, wie die Familie Gottes zusammenspielen kann. Wir arbeiten in einer Gemeinschaft von anderen Missionaren. Wir arbeiten zusammen im Baptistenbund in Haiti. Dort gibt es viele Institutionen, Krankenhäuser, Schulen, Radiostationen, Berufsschulen, was auch immer. Und viele tolle Werkzeuge mit bestimmten Funktionen arbeiten zusammen Hand in Hand und bauen das Reich Gottes. Und ich darf das erleben in Haiti. Und ich möchte euch einfach heute ermutigen, deine Gaben und deine Möglichkeiten in der Familie Gottes einzusetzen und damit auch deine Mitmenschen zu segnen und diese Welt zu segnen. Und das Gute ist, dafür müssen wir nicht die Überflieger sein. Die Amerikaner würden sagen, check of all trades, oder die Deutschen sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Du musst das nicht sein. Du hast eine Begabung. Und ich möchte dich ermutigen, gerade in deiner Nische, das kann groß oder klein sein, wenn du dich in Bewegung setzt, wird Gott sich dazu stellen und wird dir den Weg ebnen, wo auch immer er dich hinschicken will. Ob es hier ist, ob es, keine Ahnung, in Madagaskar ist, wo auch immer Gott einen Plan hat für diese Welt, für diese Menschen, sei bereit, diesen Plan anzunehmen und loszugehen. Vielen Dank. Okay.
Danke, Daniel, dass du das einfach nochmal so unterstrichen hast, dass wirklich in Gottes Werkzeugkasten sehr viele unterschiedliche Werkzeuge drin sind. Jeder von uns ist ein Unikat und Gott möchte die einsetzen. Stellt euch ihm zur Verfügung. Und ich denke, wir brauchen nicht irgendjemanden zu kopieren. Keinen der 5, die hier vorne standen, braucht irgendjemand zu kopieren, sondern für jeden von uns, von euch, hat Gott wirklich einen Plan. Und ich möchte euch auch nochmal einfach ermutigen, macht euch auf die Suche, findet heraus, die Berufung, der Platz für euch. Wir singen jetzt zusammen das Lied Nummer 13, Du bist der Weg. Und wir werden während dieses Liedes ein Opfer einsammeln Opfer hört sich vielleicht auch ein bisschen altmodisch an. Manche sind komfortabler mit Kollekte oder mit Spende. Aber ich möchte es bewusst bei diesem Opfer lassen. Jeder darf einfach freiwillig geben, was ihm möglich ist, was er kann. Und wenn er nicht kann, darf er die Becher einfach weitergehen lassen. Die Ordner werden die Becher auf einer Seite reingeben. Ihr gebt es einfach durch und einmal eine Kehrschleife. Die Ordner sammeln dann die ganzen Becher wieder ein. Und ich möchte einfach noch sagen, dieses Geld kommt all den Missionaren, die heute in der Schlussveranstaltung ausgesandt werden, zugute. Also es wird nicht benutzt, um hier irgendwelche Veranstaltungskosten zu decken. Die werden durch die lebendige Gemeinde gedeckt. Also es geht wirklich alles, was ihr einlegt, an die Missionare, die heute in der Schlussveranstaltung ausgesandt werden. Wir singen das Lied. Mir bleibt einfach nur ein herzliches Dankeschön an euch, auch für alles, was ihr jetzt eingelegt habt. Ich möchte mich bedanken bei unseren beiden Musikern, möchte mich bedanken bei den Ordnern und auch bei den Fünfen, die hier vorne wirklich uns wertvolle Beiträge gegeben haben. Herzlichen Dank und ich wünsche euch einen guten, gesegneten Tag. Nutzt den Tag wirklich aus, wie ich am Anfang schon gesagt habe, kommt auch auf die Fünf zu. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.